Einen schönen guten Abend. Die Zeiten sind sehr ernst. Ich glaube, das braucht keine Erläuterung. Und deshalb ist es auch richtig, dass jetzt heute dieser Europäische Rat genau zum richtigen Zeitpunkt stattfindet. Es hat eine ganze Reihe von Treffen gegeben auf internationaler Ebene, bei denen ich mitdiskutiert habe über das, was jetzt zu passieren hat. Und das gilt auch für den heutigen Sondergipfel. Es ist immerhin das vierte Treffen innerhalb kurzer Zeit. In Brüssel, in Paris, London und heute wieder in Brüssel haben wir zusammengesessen, um über die schwierige Situation zu sprechen, in der sich die Welt, aber ganz besonders Europa, befindet. Es ist gut, dass wir diese enge Koordinierung auf europäischer Ebene haben und dass wir auch mit Partnern außerhalb der Europäischen Union sprechen, wie Großbritannien, Norwegen oder auch der Türkei. Und es ist auch wichtig, dass wir eine klare gemeinsame Botschaft haben. Europa ist entschlossen und auch geschlossen in seiner Reaktion auf die Veränderungen im internationalen Bereich. Das heutige Treffen hatte zwei Ziele. Erstens werden wir sicherstellen, dass die Ukraine weiterhin die finanzielle und militärische Unterstützung erhält, die sie braucht. Das ist ganz zentral und ich habe aus der Diskussion verstanden, dass alle sich bestmöglich bemühen werden, das auch zu realisieren. Zweitens geht es darum, dass wir als Europäer unsere eigene Sicherheit stärken. Das ist ohnehin notwendig und bedeutet aber auch, dass wir darüber diskutieren müssen, wie wir das zustande kriegen können. Alle Mitgliedstaaten müssen mehr für Verteidigung tun. Das ist eine der Aufgaben, die uns in den nächsten Jahren und bestimmt auch in den nächsten zwei Jahrzehnten ganz besonders herausfordern wird. Wir hatten zunächst ein Treffen mit Präsident Zelensky. Wir haben intensiv mit ihm gesprochen und natürlich noch einmal über die besondere Situation. Er hat uns aus seinen Erfahrungen berichtet, in den Gesprächen, die er geführt hat. Aber ich glaube, er hat auch von allen das Signal bekommen, wir lassen die Ukraine nicht im Stich. Wir haben auch miteinander vereinbart, dass wir auch an unseren eigenen Hilfen festhalten und dass wir Europäer die Ukraine auch noch weiter und stärker unterstützen müssen. Und gleichzeitig besteht aber für alle auch große Klarheit. Wir wollen alles dafür tun, dass auch die USA weiterhin ein Partner bleibt für die Ukraine, zusammen mit uns und anderen internationalen Freunden und weiterhin die Ukraine unterstützt. Was sind die Ziele, die wir jetzt erreichen müssen? Zuallererst geht es darum, dass es um einen Friedensprozess geht, der auf eine dauerhafte Vereinbarung ausgerichtet ist, und sicherstellt, dass der Frieden, der da zustande kommt, auch hält. Zweitens geht es darum, dass die Souveränität der Ukraine verteidigt wird. Auch das ist ganz klar. Die Ukraine hat sich konstituiert als demokratische, souveräne Nation. Sie hat sich entschieden, Mitglied der Europäischen Union werden zu wollen. Und auf diesem Weg werden wir sie begleiten. Das darf nicht in Frage gestellt werden. Ich will das gerne auch noch ergänzen mit der klaren Aussage, der Präsident der Ukraine ist Präsident Zelensky. Er ist demokratisch gewählt und vom ukrainischen Volk mit dieser Aufgabe beauftragt. Drittens geht es darum, dass die Ukraine jetzt in der konkreten militärischen Lage, in der sie sich befindet, angesichts des russischen Angriffs über starke Streitkräfte verfügt, aber dass das auch nach einem möglichen Friedensschluss, nach irgendeiner Vereinbarung so sein muss, dass die Ukraine über starke eigene Streitkräfte verfügt. Das ist eine besondere Herausforderung, denn sie wird dazu weiter finanzielle Unterstützung brauchen und sie wird dazu die notwendigen Rüstungsgüter brauchen von westlichen Partnern. Und das ist mehr, als was die Ukraine aus ihren eigenen wirtschaftlichen Ressourcen finanzieren kann. Insofern bleibt auch in einer Friedenssituation die große Aufgabe bestehen, dass die europäischen Länder, aber auch die internationalen Partner der Ukraine es dem Land ermöglichen, eine starke Armee zu haben, die oberhalb ihrer eigenen wirtschaftlichen Kraft ist. Aber das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, jetzt alle auch verstanden haben, dass das die wichtigste und zentrale Sicherheitsgarantie für die Ukraine in der Zukunft sein wird. Dann haben wir uns natürlich auch unterhalten über die Verteidigungsindustrie in Europa, da gibt es viele Dinge, die zu tun sind, damit das gut funktioniert für die Zukunft. Wir brauchen eine Verteidigungsindustrie, die unabhängig ist, was die eigenen Lieferketten betrifft. Es gibt viele, viele Dinge, auch manchmal sehr kleine Produkte, die außerhalb Europas produziert werden, wo es aber besser wäre, sie würden in Europa hergestellt oder auch bei westlichen Partnern, um sicherzustellen, dass wir da nicht in falsche Abhängigkeiten geraten. Zweitens geht es darum, dass wir sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, in die laufenden Rüstungs- und Ausrüstungsprojekte einzelner Mitgliedstaaten einzusteigen. Das hat viel Unterstützung gefunden, was ich heute hier vorgetragen habe, dass es eigentlich ein absurdes Problem ist, dass wenn zum Beispiel Deutschland oder Spanien bereits einen Kaufvertrag mit einem Verteidigungsunternehmen abgeschlossen haben, andere immer wieder neue Verfahren starten müssen, um nochmal drei Panzer, so und so viel Stücke Munition oder sonst was extra zu bestellen. Warum kann man nicht in einmal durchverhandelte Verträge einsteigen, was auch gleich in unbürokratischer Weise zusätzliche Skaleneffekte auslösen würde? Und das gilt natürlich auch noch mehr für die Kooperation zwischen den Rüstungsunternehmen, ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Ich glaube, dass die Zeit, in der Beamte und Politiker Waffen zusammenstellen und sagen, der produziert das, vorbei ist. Wir brauchen einen großen Fusionsprozess der europäischen Rüstungsindustrie. Und wir brauchen auch die Möglichkeit dieser Unternehmen aktiv und zwar selber und ohne gehindert durch europäische Wettbewerbsregeln zusammenzuarbeiten. Auch das hat heute viel Unterstützung gefunden und deshalb sind das die Themen. Wir brauchen also die Mitarbeit zusammen, die Möglichkeit, größere Skaleneffekte durch Einstieg in Rüstungsprojekte, die andere schon abgeschlossen haben, zu erzielen. Wir brauchen die Kooperation zwischen den Unternehmen und wir brauchen in der Tat eine Konsolidierung der europäischen Verteidigungsindustrie. Was die Finanzierung betrifft, hat die Kommission gute Vorschläge gemacht, die auch sehr breite Unterstützung gefunden haben. Das gilt zunächst mal für das Kreditfinanzierungsinstrument. Das ist nicht besonders aufregend, weil wir das alles schon kennen und es auch von der Kommission aus ihren budgetären Rahmenbedingungen selber mitfinanziert werden kann. Es geht um Kredite an Mitgliedstaaten, die davon profitieren, weil sie geringere Zinsen zahlen. Für uns ist sehr wichtig, dass die Projekte, die damit unterstützt werden können, auch denen offen stehen, die solche Kredite nicht in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel Deutschland, aber auch Ländern, die nicht zur Europäischen Union gehören, aber eng mit uns zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Großbritannien, wie zum Beispiel Norwegen, wie zum Beispiel die Schweiz oder wie zum Beispiel die Türkei. Und das ist auch etwas, worüber wir uns miteinander verständigt haben. Der zweite Punkt ist, dass es den Vorschlag der Kommission gibt, dass sie allen eröffnet, in den nächsten Jahren von der nationalen Ausweichklausel Gebrauch zu machen, um mehr für Rüstung ausgeben zu können, mehr für Verteidigung ausgeben zu können. Das ist gut. Und gleichzeitig war es mir jedenfalls wichtig zu sagen, dass wir auch eine langfristige Lösung brauchen, denn wir können ja nicht im 2- oder 4-Jahres-Rhythmus uns verständigen. Die Dinge, die wir jetzt auf den Weg bringen müssen, erstrecken sich ja doch auf viel mehr Zeit, die dazu notwendig ist. Und deshalb brauchen wir eine langfristige Perspektive. Darüber wird zu diskutieren sein. Ich glaube aber, dass die Entscheidungen, die jetzt in Deutschland vorbereitet werden, auch ein Weg sein können, der für Europa insgesamt gilt, dass man nämlich zum Beispiel im Hinblick auf Stabilitätskriterien ein bestimmtes Maß der Rüstungsausgaben für die nächsten Jahre oder das nächste Jahrzehnt ausnimmt, damit wir jetzt die Veränderungen vornehmen können. Und ich glaube, dass das auch am Ende Unterstützung finden wird überall in Europa. Und natürlich ist, wie die Kommission richtig gesagt hat, es richtig, dass wir bei dieser Gelegenheit alles dafür tun, dass wir die Kapitalmarktunion voranbringen, denn die ist Voraussetzung dafür, dass breit investiert werden kann. Dabei spielt auch die Europäische Investitionsbank eine Rolle. Sie hat sich selbst schon vorgenommen, dass sie etwas breiter im Bereich der Verteidigungsfinanzierung aktiv sein will, insbesondere wenn es um Dual-Use-Güter geht. Aber die Diskussion ist aus meiner Sicht noch lange nicht abgeschlossen, denn es gibt viele Dinge, die eine solche Investitionsbank unterstützen kann, die auch ganz wichtig sind. Da geht es insbesondere um die Baufinanzierung, die Garantien während der Bauzeit von langfristigen und sehr teuren Projekten. Und darüber haben wir die Diskussion auch begonnen. Aus meiner Sicht alles von größter Bedeutung und deshalb ein großer Fortschritt. Also für mich sind das alles wichtige Diskussionen, die wir heute geführt haben. Es war sehr wichtig, dass wir keine allzu langen Debatten über die Texte hatten. Das war gut vorbereitet von all denen, die das in den letzten Tagen und Wochen mit diskutiert haben, sodass wir uns Zeit nehmen konnten, vertieftend dann über diese Fragen zu diskutieren, die für die Zukunft Europas von so großer Bedeutung sind. Also, ich finde, ein sehr ernsthafter Gipfel in sehr ernsthafter Zeit mit richtigen Erkenntnissen und richtigen Debatten. Man kann darauf setzen, dass Europa seine Herausforderungen bestehen wird.